Today, we have two very special guests on our program, introducing Lem and Lime.
Hello.
For Starry Lemon Lime Soda.
Thanks for having us.
What is Starry Lemon Lime Soda?
It's a crisp, clear burst of lemon lime flavor, and it's caffeine-free.
Between us, one of you must be a little more important to Starry than the other. Who is it?
We're both important.
So we could just as easily be Starry Lime Lemon Soda.
No, that doesn't sound right.
Oh, I like it.
So you saying hip-hop could be hop-hip?
Works for me.
Starry Lemon Lime Soda. Starry hits different.
Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes, bright stars, through the perilous fight, all the ramparts we watched.
Herzlich willkommen zu, ich kann tatsächlich auswendig. Herzlich willkommen zu Alman Arabica. Musst du die Tränen aus dem Gesicht wischen?
Nee, ich habe mir gerade den Mund gekotzt. Also nicht an deiner, was nicht an deiner Gesangsstimme liegt.
Ich fand das gut. Ich fand das sehr gut. Ich muss sagen, ich habe das geübt tatsächlich jetzt für heute. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem Wahlpodcast eures Vertrauens, mir direkt natürlich gegenüber zugeschaltet, der sich in den Mund brechende, aber doch schon, er hat's runtergeschluckt,
ja.
Glaub mir.
Ja, ja.
Er hat das wie ein Champion runtergeschluckt.
Ist wieder geschluckt.
Ist Karl natürlich. Hallo Karl, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's sehr gut. Ich habe heute, um in Stimmung zu kommen, um in Amerika-Stimmung zu kommen, habe ich mich nackt an einen Tisch gesetzt und habe gegen die Aufhebung des Kuba-Embargos gestimmt. Einfach nur, um mich in Amerika hineinzuversetzen.
Und bei wem hast du gestimmt? Also wo ist die Stimme? Also du hast da so eine eigene Urne gebastelt?
Ja, ja, ins Leere ist die einfach gegangen.
Ach so, die Stimme war bedeutungslos. Also theoretisch genauso wie bei dem Prozess, der heute in Amerika startet.
Ja, ja, ja.
Das ist eigentlich bedeutungslos. Ja, wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, heute ist der, also die Aufnahme findet am 5. November statt. Das heißt, wir sind ein bisschen vor dem eigentlichen Wahlprozess, aber heute ist Wahltag, heute ist Election Day. Heute wird in Amerika der Präsident der Vereinigten Staaten gewählt und heute entscheidet sich ein großer Teil der Zukunft Europas tatsächlich. Also schon, heute wird's wild auf der Welt, heute wird's sehr, sehr wild.
Aber vote for Jill Stein.
Wir kennen die Ergebnisse nicht. Jill Stein kriegt bestimmt auch 0,5%, ehrlich gesagt.
Safe.
Man
wird am Ende dann wieder das machen, was man immer macht, und zwar man nimmt dann die Stimmen derjenigen, die für Jill Stein gestimmt haben, rechnet Kamala Harris in Swing States drauf, zu gucken, wo die sich überhaupt verteilt haben, und sagt, seht ihr?
Klar, so läuft es, so ist das ja auch bei Bernie Sanders damals gelaufen.
Nee, Bernie Sanders wird einfach gänzlich verarscht.
Naja, nee, nicht Bernie Sanders wurde verarscht, der Wähler wurde verarscht.
Der Wähler und Bernie Sanders wurden alle verarscht.
Bernie Sanders ist, du hast die Michael Moore-Doku wahrscheinlich gesehen, hä? Fahrenheit 11.9.
Auch, oder so. Ja.
Hast du gesehen. Da wurde das ja thematisiert. Nochmal, aber wir wissen noch nicht genau, wie es aussieht. Wir nehmen das halt einen Tag vorher auf. Das heißt, wenn ihr das hier hört, dann werdet ihr vielleicht schon ein paar Hochrechnungen gesehen haben. Und für den Fall, dass in den Hochrechnungen Donald Trump dominiert, möchte ich euch sagen, in der Vergangenheit war es besser, als wir das noch nicht wussten. Hm. Also Karl und ich, wir leben ja, das ist ja so eine kleine Zeitreise hier, ne? Du und ich, wir wissen es nicht. Aber wenn ihr das in der Zukunft hört, das ist so ein bisschen wie unsere Corona-Analysen zur Corona im Podcast, wo wir am Anfang
Ukraine-Krieg.
Wo wir am Anfang gesagt haben, ja gut, das wird schon wieder rumgehen. Das geht schon schnell, obwohl ich gar nicht.
Oder ich erinnere mich an meine Lieblingsaussage, wo ich gesagt habe, naja, Russland und Ukraine, das wird kein Krieg. Sollte sich Putin entscheiden, damit voller Härte vorzugehen, wird das bedauerlicherweise in 14 Tagen vorbei sein.
Ja. Und damit hast du wie viele andere Internetgeneräle natürlich nicht recht.
Ja. Aber immer noch, ich hatte immer noch mehr Recht als Kiew fällt heute Nacht, weil da war schon Krieg. Ja. Da hätte ich mir
das war wirklich
zu dem Zeitpunkt hätte ich mir nicht erdreistet.
Alter, das war wirklich wild. Holy shit, wurde das eigentlich mal aufgearbeitet?
Nein,
Das war einfach, da wurde einfach nicht drüber geredet.
Das ist wie, oder? So, das ist wie so eine Zeitkapsel. Die Parabelritter-Streams direkt in der Nacht, als der Krieg ausgebrochen ist, die werden auch nicht behandelt. Das ist eine absolute, das war geil.
Das war also, richtig das war geil. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis.
Ne? 2D-Truppenbewegungsanalyse auf einer Google Map, das war schon richtig geil.
Da muss ich schon das ist sagen. Auch irgendwie danach nicht nochmal passiert, irgendwie, keine Ahnung warum.
Nee.
Das ist irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, wieso das nicht nochmal passiert ist.
Man hat sich vielleicht ein bisschen anheizen lassen. Ne? Das ist auch diese Stream-Geschichte, so wenn du ansonsten YouTube-Videos machst und dann hast du halt 10.000 Leute, die dir alle Hearts of Iron 4 Analysen vor die Brust knattern, dann kommst du vielleicht zu dem Ergebnis, dass Kiew heute Nacht fällt. Kiew wird heute Nacht fallen.
War geil. Wenn ich ein General von Adolf gewesen wäre, dann hätte der mit Sicherheit gewonnen.
Ja.
So, ich habe das ganz oft in Hearts of Iron
geprüft. Wenn der Wüstenfuchs da gewesen wäre.
Ich hätte das ganz oft.
Der Rommel war auch kein Nazi.
Wenn der Steiner seine Befehle eingehalten hätte.
Steiner, das Eiserne Kreuz, eins der ersten Bücher, das ich gelesen habe.
Oh Gottes Willen. Was ist das erste Buch, das du gelesen hast, mit 8 oder was?
Nee, da war ich so pubertierend.
Ach so.
Okay. Da hatte so
Nazi-Insignia noch eine Szene. Dein Vater ist dir an dein Bett getreten, so mit 4 oder so, hat er gesagt, mein Sohn, es kann nicht früh genug sein, wir lesen dir heute Steiner
und
das Eiserne Kreuz.
Deutschland wird dich irgendwann brauchen. Du weißt Bescheid.
Ja, wir werden uns heute so wahrscheinlich so ein bisschen mit den Wahlen auseinandersetzen und mal gucken, was wir noch für andere kuriose Dinge haben. Es ist ein Fiebertraum Amerika auf vielen Ebenen, aber heute ganz besonders. Heute entscheidet sich in der Präsidentschaftswahl 2024 so ein bisschen auch ein Teil der europäischen Zukunft, der ukrainischen Zukunft, der Handel, der ökonomischen Zukunft. Also alles heute entscheidet sich eine Menge. Und ich würde gerne von dir erstmal wissen, bevor wir darüber reden, wer glaubst du gewinnt?
Boah, das ist.
Wer glaubt einfach nicht, was du hoffst. Ich weiß, was du hoffst.
Donald
Trump gewinnt. Aber was glaubst du, wer gewinnt?
Ich habe da kein Bauchgefühl, muss ich wirklich sagen. Also ich bin auch wie ganz, ganz viele andere einfach auf so einer Kante unterwegs. Dass ich mir denke, egal wie es ausgeht, es hat das Potenzial, richtig beschissen zu werden. Weißt du, was ich meine? Also es ist wirklich, ich wünsche mir natürlich, dass Kamala Harris gewinnt. Nicht, weil ich die besonders gut fände, aber weil sie eben im Gegensatz zu Donald Trump keine verrückte Faschistin ist. Aber Donald Trump hat schon das Potenzial, die Wahl gewinnen zu können.
Und das ich muss mir immer wieder vor Augen führen, dass das knapp ist. Also ich schaffe das manchmal auch gar nicht. Ich sitze hier und guck mir die ganzen Wahlsachen an und so und die ganzen Aussagen von Donald und seinem komischen incestuösen Verlangen, seine Tochter zu begrabbeln und diesem was der alles gesagt hat, was der alles schon gesagt hat. Der ist wahnsinnig. Und trotzdem muss ich sagen, ist es für mich verblüffend, dass es knapp ist. Es ist 50-50.
Es ist, weil Amerika ist ohnehin komplett verblüffend. Ich habe gestern noch den Joe Rogan Podcast mit Elon Musk gesehen. Und das war wirklich ein Fiebertraum. Also der Typ ist wirklich Baller in der Birne. Ne? Ich weiß gar nicht, warum so viele Leute sich so Rothschild antisemitische Verschwörungstheorien über die Weltherrschaft ausdenken, wenn unsere Milliardäre ganz offen einfach, und zwar nicht jüdischer Herkunft, ganz offen den Ausgang des Weltgeschehens manipulieren. So, ich weiß, I don't really know, aber der hat ja die komplette Social-Media-Seite Twitter, hat der ja auf Donald Trump gepolt.
Der hat Milliarden Dollar Verluste gemacht und langsam denke ich, das war alles sein Plan.
Nee, weiß ich nicht.
Also der hat das geholt und hat am Anfang so einen Moderaten durchgegeben und dann hat er ging das mit Donald Trump los und auf einmal war das irgendwie alles da. Also dann war die Infrastruktur da, um die Wahlen zu manipulieren, die Fake News komplett zu injizieren. Also ich glaube, also Twitter hat doch um die 98% seines Wertes verloren unter dem. Da kann es also nicht um eine Optimierungsstrategie gegangen sein, weil ich meine ganz ehrlich, ne, wenn Milliardäre etwas kaufen, kaufen sie es, damit sie noch mehr Gewinne machen. So, come on.
Ja.
Worüber reden wir hier?
Außer aber Elon
Musk, glaube ich. Aber das scheint ja gar nicht der Fall gewesen zu sein.
Nee, ich glaube, Elon Musk hat das einfach nur fürs Ego gekauft, weil das so ein fragiler Typ ist, dass der einfach eine Social-Media-Plattform haben wollte mit ganz vielen Leuten, die ihn bejubeln. Und dann kann er sich einen Account machen, der America heißt, und dann kann er da im Namen Amerikas kann er da tweeten.
Für mich ist das immer noch
eine Katastrophe. Hast du mitbekommen, dass der auf seinen Rallies, die er veranstaltet für Donald Trump, dass der da $1 Million Preise verlost?
Ja, das habe ich mitbekommen. Und es ist bei einer Anhörung dazu rausgekommen, dass die Leute vorher schon feststanden.
Ach, wirklich?
Hm, ah, das ist natürlich bedauerlich. Und das waren PAC-Supporter aus seinem, also dieser Political-Finanztopf, der da immer angesteuert wird. Ja. Das waren vorher ausgewählte Leute und das wurde jetzt eingestanden schon von dem Anwalt.
Ah, das ist natürlich bedauerlich. Ne? Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Leute trotzdem deshalb für Donald Trump gewählt haben.
Ja, ich da gibt es ja auch die Anschuldigung, dass er Werbung im Namen Kamala Harris geschaltet hat, die halt logischerweise dann Fake News verbreitet, also schon ziemlich wild. Das, was er da tut, also das, was Elon Musk tut, ist wirklich, was hat der Spiegel geschrieben? Der Spiegel hat, glaube ich, auf seinem Cover jetzt zuletzt, Elon Musk, der zweitschlimmste Mensch der Welt oder sowas. Das ist so richtig wild. Also Spiegel hat sich nicht nehmen lassen, den da richtig vor die Karre zu spannen. Das ist auch so ein interessantes Cover. Das ist so ein Elon Musk-Bild, wo die eine Seite runtergerissen ist und dann sieht man Donald Trump dahinter. Also ist richtig wild.
Ja.
Na, also
Der hat bei Joe Rogan gesessen und hat gesagt, naja, wir müssen für Donald Trump wählen. Wenn wir das nicht machen, dann wird die Faschistin Kamala Harris gewinnen und dann wird es die letzte Wahl sein, die wir jemals haben. Während eben legit die Gefahr besteht, dass Donald Trump Wahlen abschaffen wird.
Es ist, also ich finde es komisch, dass Joe Rogan das noch plattformt, Alter. Ich weiß nicht genau, was bei ihm nicht in Ordnung ist. So, ich glaube, so langsam ist es okay und vollkommen verständlich, wenn man sagt, man sollte diesen Leuten keine Bühne geben. Ich meine, schlimm genug, dass sie eine haben, die schon groß genug ist. Aber how the fuck gibt Joe Rogan dem noch, also warum redet der noch mit dem? Was soll das? Ja. Damit macht er sich doch nur mitschuldig.
Ja, aber das juckt den auch nicht mehr. Also Joe Rogan hat ja auch seinen Verstand verloren. Der ist ja auch, die letzten Jahre ist der ja komplett abgerutscht. Also ich habe super gerne Joe Rogan früher mal geguckt, so vor keine Ahnung, eine Handvoll Jahren noch, da als es noch um Conor McGregor gegen Floyd Mayweather Boxkämpfe ging. So als da noch über Sport gesprochen worden ist und so gesellschaftspolitische Aspekte eher so eine untergeordnete Rolle gespielt haben, weil der sich eher nur mit Verschwörungstheorien die Birne weggeblasen hat. Also der saß da, hat dann drüber nachgedacht, ob nicht tatsächlich Reptiloiden diesen Planeten kontrollieren und dann kifft er sich einen rein und sagt, ja, könnte schon sein, das war schon witzig. Aber mittlerweile ist er straight up einfach auch, ich weiß nicht, ob konservativ die richtige Bezeichnung ist. Also
ja, aber also jetzt mal ganz ehrlich, das kann ja alles schön gut sein, aber das nimmt so ein bisschen die Verantwortung raus. Ne? Der setzt sich da dann dahin und ist plattformt jemanden, der unironisch sagt, wenn Kamala Harris gewinnt, dann werden wir nicht nochmal wählen. Ja. Dafür gibt es keine Indikation, da gibt es nicht mal irgendetwas für, also nicht mal ein bisschen. Dafür, das ist nie passiert, das ist das einzige Mal, dass der Abtritt der Gewalt und die Machtübergabe nicht funktioniert hat, war unter Trump. Ja. So, wie kannst du das sagen? Der sagt das, weil er weiß, dass er damit Wähler manipuliert. So, ich weiß nicht, wie diese Leute sich überhaupt noch mit sich selbst in ihrem eigenen Körper existieren können. So, ist das so eine kollektive Psychose? Ich habe letztens schon gehört und ich reproduziere das auch. Das fühlt sich alles so an, als wären wir alle während Covid gestorben und würden jetzt in der Hölle leben.
Ja.
So, wir sind eigentlich alle tot. Wir können uns nur nicht dran erinnern und leben jetzt in dem ersten Höllenring, wo halt dafür gesorgt wird, dass Donald Trump wieder Präsident wird, der dann halt den zweiten Höllenring ausruft.
Ja, ich weiß auch nicht, wie man das beschreiben soll. Also Covid hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die Leute ihren Verstand verlieren.
Ich habe das Gefühl, ich verliere meinen, weil ich dabei zusehe, wie alle ihren verlieren.
Ja, ja.
Weißt du? So, wie kann man sich einreden? Wie kann man sich das einreden? Wie kann man sich einreden, dass Kamala Harris die Wahlen abschaffen würde?
Ja, weiß ich auch nicht. Wie? Also das ist
auf was
von gerade wenn man sich so diese beiden Kandidaten anschaut, gibt es eben absolut, wie du gesagt hast, keinen Indiz dafür, dass Kamala Harris da in irgendeiner Form Demokratie abschaffende Bestrebungen oder Bemühungen in sich hätte, während wir bei Donald Trump halt Jahre des autoritären Verhaltens haben. Also der hat das ja auch während seiner Amtszeit davor und danach hat er ja immer wieder gesagt, dass er großes Interesse daran hat, eben auf die Constitution zu scheißen und zu sagen, hey komm, machen wir 16 oder vielleicht für immer. Xi Jinping ist Präsident für immer, das ist eigentlich eine geile Sache. Korrekt. Ich so, okay, korrekt. I don't know.
Ja, es ist halt genau das. Es ist halt genau das. Es ist halt, du kannst eine Donald Trump-Rede legen und alte Aufnahmen von Adolf Hitler einblenden und die drüberlegen. So, das ist genau das.
Ja, das Bedauerliche ist, dass wir in Deutschland auf dem gleichen verfickten Kurs sind. Also mit Friedrich Merz haben wir ja den deutschen Trump, der auch nächstes Jahr das Ruder an sich reißen wird. Auch wenn der wahrscheinlich noch kein großes Interesse daran hat, die Demokratie abzuschaffen, ist der ja inhaltlich und gesellschaftlich ähnlich gefährlich. Wir sind auf einer Downward Spiral unterwegs, geopolitisch überall auf diesem Planeten, wo man sich echt nur noch an den Kopf packen kann. Und heute Abend wird surreal für mich werden. Also das wird diese Wahl, überhaupt diese Wahl, amerikanische Wahlen hatten ja schon immer so ein bisschen was Surreales. Ne? Es hat ja schon immer so eine Mischung aus Idiocracy und so einem Videospiel, so Saints Row oder so, dass du dir das anguckst und du kannst nicht glauben, dass es wahr ist. Und das war dieses Jahr auch wieder nicht anders so, aber beidseitig. Ne? So, ich habe weder geglaubt, dass fucking Kid Rock American Badass spielt, nur um dann Hulk Hogan anzukündigen, die beide für Donald Trump Werbung machen und von Politik halt wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Die stehen da einfach, schreien Amerika ins Mikrofon und das ist dann Wahlkampf, während Barack Obama und Eminem zusammen Lose Yourself singen bei Kamala Harris. Das ist halt absurd. Also ist beides absurd. Und man liest ja immer wieder, dass wir in einer postfaktischen Zeit leben. Also dass Inhalte keine Rolle mehr spielen, dass Fakten überhaupt keine Rolle mehr spielen, dass es total egal ist, was irgendjemand wie sagt. Es geht gar nicht mehr um Inhalte, es geht einfach nur noch um Gefühle. Es geht um den Moment. Es geht darum, jemanden zu bewegen und jemanden zu bekommen. Und wie du ihn bekommst, ist scheißegal. Spielt keine Rolle.
Ja.
Anders kann ich mir auch nicht erklären, wie man für Donald Trump wählt. Also ich kann es mir einfach nicht erklären.
Also ich kann mir das schon erklären, aber die Erklärung dafür ist halt auch psychotisch. Also das ist halt so, in Amerika wird halt einfach schon immer traditionell gewählt. So das, was Leute in Deutschland für die CDU machen, machen sie in Amerika für alle. Also die Familie hat schon immer republikanisch gewählt, deswegen wählen wir auch republikanisch. Jüngere Leute brechen da ein bisschen aus, Frauen brechen da auch so ein bisschen aus, aber es gibt auch dieses merkwürdige Bild, wo Donald Trump seine Stimme abgibt und dann rüberguckt zu seiner Frau, damit er kontrolliert, was sie wählt, weißt du? So, das ist so ein bisschen, da gab's auch so ein bisschen konservativen Shitstorm, der so über die sozialen Medien gefegt ist, von wegen, was tun, wenn die Frauen demokratisch wählen? Das musst du dir mal vorstellen. So, was tun? Wie, als würde man was dagegen tun wollen?
Ja.
Hä? So, das ist vollkommen irre. Es ist Wahnsinn. Das, was da passiert, ist Wahnsinn. Und wenn ich mir nicht darüber bewusst wäre, dass wir hier so eine globale Entwicklung hätten, ne, dass alles, was in Amerika passiert, automatisch eine gigantische Konsequenz für die Welt hat, bedeutet. Ja, all diese Sachen, die da passieren, bedeuten einfach automatisch, dass die Welt gefickt ist.
Ja.
Dann würde ich Amerika schon so ein bisschen wünschen, in den Abgrund zu reiten, ne, so als so schaulustiger fast.
Ja.
Und ich erwische mich auch immer wieder bei dem Gedanken, dass es so, das natürlich vollkommen irre ist, aber ich erwische mich immer wieder bei den Gedanken, boah, sie haben ihn aber auch verdient, Alter. Sie verdienen es aber auch. Aber es gibt halt genug Leute, die es nicht verdienen. Und dann, oh Mann, Alter, dann stehe ich da so ein bisschen und muss immer mit mir selber so ein Ringen und um mir klar machen, Alter, die sind da nicht alle so, es sind nur so viele von den 330 oder 333 Millionen, dass du das zu generalisierst. Aber Amerika ist so ein scheiß Land, Alter. Holy fuck. Die raffen es nicht. Die raffen es nicht, Die schaffen es nicht, die Kinder nicht ermorden zu lassen in Schulen. Die schaffen es nicht, die Opioidkrise in den fucking Griff zu bekommen. Die schaffen es nicht, die Waffen zu kontrollieren. Die schaffen es einfach nicht, nicht zu denken, dass sie der Größte auf diesem Planeten sind. Weil wenn man die Realität betrachtet, sind sie das nicht. Sie sind nicht die Größten, sie sind nicht die Besten, sie sind nicht die am weitest entwickelsten. Sie sind die, die am meisten daran glauben, dass sie es sind. Das stimmt. Aber holy shit, Alter, ich würde lieber in einem dritte Weltland oder in einem Entwicklungsland oder wo auch immer wohnen und nicht in einer entwickelten Republik wie Amerika. Alter, no fucking way. Oh mein Gott, Alter, es ist so eine Psychose. So eine Psychose.
Ich hab's auch. Ich hab einen großen, also ich hab in meiner Brust schlagen zwei Herzen. So, das eine wünscht sich, ey, rafft euch doch jetzt bitte und Kamala Harris ist schon die bessere Wahl. So, gerade wenn man über so Realpolitik spricht im regionalen Bereich, also wenn wir über Frauenrechte sprechen, wenn wir über Queerrechte sprechen, wenn wir über
Menschenrechte allgemein
sprechen, Menschenrechte sprechen, ist Kamala Harris so einfach die bessere Wahl. So, dann muss man auch gar nicht lange drüber nachdenken. Das sieht ein Blinder mit einem Krückstock, ne? Dass man da sich für die Democrats entscheiden sollte. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch einen Teil in mir, der, wie du gesagt hast, sich nicht zurückhalten kann und denkt, ey, so eine Donald-Trump-Wahl oder so ein Ausbruch im Chaos wäre halt genau das, was dieser Failed State verdient hätte. Weil die es nicht zu raffen scheinen.
Ja, das ist aber auch gefährlich. Ne?
Ja.
Das ist, ich hab auch, was das angeht, immer den Eindruck, dass wir da, dass es allgemein so eine fragile Scheindemokratie ist, die jederzeit in einen autokratischen Despotenstaat übergehen könnte. Also so mit jedem Moment, so ich glaube, man könnte sagen, Amerika ist ein 9-11 davon entfernt, ein faschistischer Staat zu werden, Alter.
Ja.
So eine Katastrophe, also eine terroristische Katastrophe unermesslichen Ausmaßes, ne, auf 9-11-Basis und da ist Demokratie vorbei, Alter. Vollkommen.
Wir sind ja sehr viel näher dran. Wir brauchen ja gar kein 9-11. Wir brauchen Trump, der ich weiß nicht, wie der sich entscheiden wird.
Vielleicht ist Trump das 9-11, das Amerika, das Amerika bekommt jetzt. Also es ist wirklich, Alter, also das ist alles irre. Das ist Wahnsinn.
Ist komplett irre.
Und dann gibt's halt immer noch Leute, selbst in Europa, ich habe gestern einen Kommentar gelesen von einer Nutzerin oder einem Nutzer, weiß ich nicht, die oder der beschrieben hat, wie in der eigenen Familie, die kam aus Deutschland, also nicht wahlberechtigt in Amerika, wie in der eigenen Familie Leute unterwegs sind, die dann sagen, ja, die feiern diesen Trump. Also die feiern diese Idee und argumentieren dann, ja, der bringt endlich mal wieder Ordnung rein, der beendet endlich das, wenn er in der Ukraine ist. Und du denkst dir so, Bruder, gerade als Europäer, also so wirklich als Europäer, selbst wenn du der verstrahlteste Europäer der Welt bist, Leute, es ist nicht gut für Deutschland oder für Europa, wenn Donald Trump an der Macht ist. Es ist grundsätzlich nicht gut, weil Deutschland sehr abhängig von Amerika ist. Aber es ist besonders schlecht, wenn Trump regiert.
Ja.
Weil Trump ganz klar gemacht hat, dass das Erste, was er macht, ist nicht nur die Zahlungen an die Ukraine zu stoppen, was automatisch kompensiert wird durch europäische Bündnispartner und auch Deutschland damit, sondern auch die Exportzöll-Strafzölle, die Importstrafzölle, wie man das, aus welcher Perspektive man das betrachtet, hochzuziehen, damit Exporte aus Deutschland halt massiv verteuert werden und oder eingestellt. Das ist eine gigantische Wirtschaft, Alter, was Deutschland für einen Handelsüberschuss mit Amerika habt, Alter, ihr seid euch nicht darüber im Klaren. Wenn Amerika sagt, wir müssen die Strafzölle erhöhen, dann wird das richtig unangenehm. Und das ist aus europäischer Sicht unangenehm, aus deutscher Sicht unangenehm. Aus amerikanischer Sicht ist das einfach eine Steuererhöhung, die durch die Hintertür kommt. Ja, das ist richtig verrückt. Das ist richtig verrückt. Und alle sind komplett psychotisch und interessiert das nicht.
Fucking Deutschland ist nicht China, die das einfach kompensieren können und weglachen.
Besonders wenn man gleichzeitig Strafzölle an China rausgibt für die E-Mobilität.
Ja, ja.
So, das ist alles nicht so einfach. So, das ist ja, oh mein Gott. So, und das heißt übrigens nicht, dass Kamala Harris sowas nicht tun würde. Ich gehe davon aus, das muss man immer einbeziehen. Hier geht es aber nur um die Art und Weise, wie schnell das passiert. Wenn es darum geht, davon auszugehen, wie schnell das passiert, dann passiert das deutlich schneller und ist deutlich extremer unter fucking Trump. So, das ist einfach.
Eine der größten Gefahren für Europa ist, dass Donald Trump ist ein autoritärer, fragiler Hänger, ein Lappen. So, der hat riesiges Interesse, als mächtiger Mann gesehen zu werden. Und als mächtiger Mann umgibst du dich natürlich mit mächtigen Männern. So, Donald Trump hat während seiner ersten Amtszeit als einer der ersten US-Präsidenten einen regelmäßig guten Austausch gehabt mit Kim Jong-un, mit Wladimir Putin, mit all den Autokraten, Viktor Orban, mit all den Autokraten dieses Planeten. Es hat immer wieder betont, wie großartig er deren starke Hand im Staat sieht und wie erstrebenswert er das sieht. Ne? Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass aus einer europäischen Perspektive einer der ersten Besuche Donald Trumps eben in Moskau sein wird und dass der dann da...
Das wäre verrückt. Alter, das wäre verrückt.
Aber das hat er ja angekündigt. Der hat ja angekündigt, dass er den Krieg beenden wird.
Oh mein Gott, der wird einfach, also das Best-Case-Szenario ist, wenn er nur die Waffenlieferung einstellt. Wenn das Worst-Case-Szenario ist, der reist nach Russland und sagt einfach, naja, Putin, du kannst das haben.
Aber das wird er ja machen. Und die Einstellung der Waffen- und Ressourcenlieferungen sind ja dann einfach nur ein Druckmittel gegen die Ukraine, an den Verhandlungen zu partizipieren. Also du kannst denen ja tatsächlich nur dann die Pistole so an die Brust setzen, wenn du sagst, hey, guck mal, der größte Teil eures militärischen Supports wird jetzt einfach wegfallen. Wir packen das on hold. Ich reise nach Russland, setze mich mit Putin an den Tisch, sag dem, dass wir die Waffenlieferungen on hold setzen. Und dann werden Donald Trump und Wladimir Putin über die besetzten Gebiete in der Ukraine diskutieren. Und dann wird Putin Donald Trump sagen, nee, das ist alles Russland und das soll auch bitte Russland bleiben. Die können meinetwegen ab Kiew dann alles weiter runden haben, aber das gehört uns. Und Donald Trump wird sagen, ja, es hört sich nach einer fairen Geschichte an, finde ich. Hauptsache der Krieg endet.
Ja.
Weil der will ja, also dem geht's ja nicht darum, tatsächlich irgendeinen Krieg zu beenden. Das hat man ja gesehen, als er die Truppenabzüge von amerikanischen Soldaten beschlossen hat, dass er aus Kriegsgebieten raus ist. Das hat er ja nicht aus irgendeiner humanitären Perspektive gemacht. Also da ging's ja wirklich nur darum, Geld zu sparen. Und Ukraine ist ein gigantischer Kostenfaktor für die Vereinigten Staaten.
Ja, also ich sehe das immer noch, weißt du, ich sehe das zu kurz gedacht. Die Ukraine als Kostenfaktor zu nehmen, wird der Realität in diesem Geschäft nicht gerecht. Der Wiederaufbau der Ukraine wird nicht nur Europa, sondern auch dem westlichen Bündnispartner Amerika Milliardengewinne geben. Bruder, wer wird denn dann am Ende dastehen und diktieren, wie das Geld zum Wiederaufbau benutzt wird?
Ja, ja.
Bruder, ja, wer wird das denn sein? Hä? Das ist... Da werden nicht nur deutsche Unternehmen, werden international amerikanische Unternehmen werden da sitzen und sich erstmal breit machen. Nachdem das Land planiert wurde, werden die da einfach sitzen und sagen, ja gut, jetzt ist es vorbei, jetzt können wir die Ukraine aufbauen. Jetzt können wir uns das mehr oder weniger wirtschaftlich nach unserem Mund ein bisschen lecker machen. So wie es halt auch schon wieder auch Kredite gegeben werde und Finanzierung, Versprechen. Das ist ja nicht alles geschenkt. Das ist idiotisch, das zu denken. Es ist idiotisch, davon auszugehen, dass da kein Hintergedanke dahinter ist, weil irgendwie immer ein Hintergedanke dahinter ist. Weil irgendwie immer damit gerechnet wird, ey, ja, das ist ja jetzt also nicht unseres, aber es ist so ein bisschen, wir sind ja da jetzt auch. So, ja. Und dann werden Unternehmen aus den jeweiligen Ländern da extrem am Wiederaufbau beteiligt sein und werden extreme Gewinne machen. Und langfristig halt auch, das ist ja nicht kurzfristig gesetzt. Und dann ist das gar nicht so eine, dann ist das gar nicht so eine Negativrechnung, sondern dann ist das halt eine, dann ist das legit, wie jetzt die WhatsApp-Gruppe sagen würde, eine Investition.
Ja. Was übrigens auch einer der Hauptgründe ist, warum die Klimaschutzbestrebungen und Bemühungen nicht da sind, wo sie eigentlich hingehören, weil wir uns an diesem endlosen Wachstum festhalten und Klimakatastrophen sensationell sind fürs Bruttoinlandsprodukt.
Ja, weil man das halt wieder aufbaut.
Ja, da geht's um den Wiederaufbau, ne? Das ist der schöne Glasverkauf. keiner hat Bock auf die DDR-Gläser, weil die nicht kaputt gehen. Und so hat halt auch keiner Bock auf irgendwelche Wohngebiete, die nicht kaputt gehen. Ne? Da ist so eine kleine Flut, ist da genau das Richtige. Und so sehen die das auch. Also die Investoren, die sehen ja jetzt schon insane Openings. Und wenn ihr glaubt, dass die Ukraine nicht jetzt schon komplett durchgeplant ist und dass man, dass man da bereit ist, sofort mit den Baggern hinzufahren, die Sekunde, wo das Ganze im Waffenstillstand endet oder wo die Verhandlungen beginnen, dann seid ihr delusional.
Ja, das wird natürlich wird das auch. Das funktioniert ja im System so, ne? Das ist ja nachvollziehbar auch. Das ist ja keine große Verschwörungstheorie, nee. Weil irgendwie muss es ja aufgebaut werden. Und wer soll es denn sonst machen, als die Bündnispartner, die da schon unterstützt haben? Und mit der Absicht kann man schon ein bisschen davon ausgehen, dass das ordentlich knallen wird, ökonomisch. Dass da Unternehmen Gewinne machen werden, die dann halt da an dem Aufbau beteiligt sind. Die da sitzen und eventuell ein paar neue Firmenzentralen aufmachen, weil sie langfristig da einfach Möglichkeiten sehen. Ne? Und das ist, also dann davon zu reden, ne, dass da Geld verschenkt wird, Bruder, da wird in die Zukunft eines an Russland liegenden westlich orientierten Landes investiert. Ist euch, also, was das bedeutet, ist insane. Nicht nur geopolitisch, sondern wirtschaftlich. Der Standort, die Getreidekammer Europas, hallo, so die Bodenschätze, das ist alles mit einzuberechnen. Und dann wirkt die Zahl, die da extrem hoch ist, ne, die Milliarden, die da ausgegeben werden, um die Ukraine zu verteidigen, auf einmal nicht mehr ganz so unverhältnismäßig. Ja. Weil es nicht unverhältnismäßig ist, weil sowas mit einkalkuliert wird, weil darüber mit nachgedacht wird, weil das parlamentarische Europäer, parlamentarische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, bei den fucking, beim Senat oder im Senat oder wo auch immer das worüber geredet wird, wird dann einfach gesagt, jo, das ist ja dann irgendwie interessant. Ey, also diese eindimensionale Perspektive mit von wegen, ja, die Waffenlieferungen sind aber teuer, ja, Digga, ne, also ganz ehrlich, Alter, die Reizunterwäsche für deine Mutter war auch teuer, aber es hat sich gelohnt. Siehst du doch. Digga, was ist mit dir?
Es ist, man darf mehrere Dinge nicht außer Acht setzen. Und viele, wenn man dieses Albtraum-Szenario hört, ne, so Trump und Putin an einem Tisch, die über die Ukraine entscheiden, und dann stellen die sich hin und sagen, ja gut, da wird die Ukraine niemals mitmachen, da wird die Europäische Union niemals mitmachen, da werden andere NATO-Staaten niemals mitmachen. Naja, selbstverständlich werden die da mitmachen. Selbstverständlich werden die mitmachen und selbstverständlich kann man das auch der Ukraine schmackhaft machen. Alleine wenn wir über die Transgas-Systeme sprechen, die durch die Ukraine verlaufen und wenn man dann wichtige, also die haben alle ein riesiges Interesse daran, dass Teile der Ukraine russisch bleiben oder russisch werden und dass Teile der Ukraine wieder als Transgas-System dienen. Das ist ja so das Erste, was man so beachten sollte. Und dann der gesamte Wiederaufbau und dann die Tatsache, dass viele eben keinen Bock mehr haben auf die laufenden Kosten, die da ausgedrückt werden. Und da ist Donald Trump nun mal der richtige Mann, der diesen Stein ins Rollen bringen kann. Da haben schon, glaube ich, sehr, sehr viele Unternehmer ein riesiges Interesse dran. Deswegen wählen ja auch vornehmlich Unternehmer und Unternehmerinnen Donald Trump. Wenn man sich so die informierten Stimmen anschaut.
Ja, es gibt da so eine schöne Übersicht, wer wählt Trump von der Zeit. Da sind so ein paar Bilder und Veranschaulichungen drin, damit man das besser nachvollziehen kann. Und es sind tatsächlich schon viele Besserverdiener, weil der logischerweise in seiner letzten Amtszeit auch sehr krasse Tax-Cuts für reiche Leute durchgewunken hat. Und darum sind natürlich Besserverdiener daran interessiert. Es wäre eine absolute Psychose. Ich hoffe jetzt aber einfach auch, und ich wünsche mir, dass Kamala Harris das macht, weil sie ist immer noch eine amerikanische Präsidentin und die hat immer noch amerikanische Werte. Das ist also schlecht grundsätzlich. Und das ist aber nicht so schnell so schlecht. Das ist berechenbarer. Ne? Besonders weil ja sie schon mit der Politik von Biden schon klar gemacht hat, dass das berechenbarer wird. Es wird es nicht einfacher machen, weil die gesellschaftliche Perspektive auf die Ukraine natürlich in Amerika sich ein bisschen verändert hat. Und auch die Debatten dazu im Repräsentantenhaus und im Unterhaus und in diesen ganzen Häusern sich ja auch verändert hat. Und da Proteste gegen die Waffenlieferungen rauskommen, gerade von komplett verstrahlten republikanischen Fanatikern und Kultanhängern. Deswegen könnte das immer noch sehr, sehr schwierig werden. Es ist also nicht damit zu rechnen, und das ist ganz wichtig zu sagen, es ist nicht damit zu rechnen, native damit zu rechnen, dass unter Kamala Harris zu 100% die Waffenlieferungen weitergehen. Es ist aber deutlich wahrscheinlicher. Es ist einfach deutlich wahrscheinlicher als unter Trump.
Es ist nicht nur, also es ist, ich würde sagen, die Chancen, dass Kamala Harris und Wladimir Putin in den nächsten drei, in den ersten drei Monaten des nächsten Jahres, ne, so nach über nach Amtsübernahme in Moskau landet, sind quasi bei null. Null darf man nicht sagen, weil es ist immer möglich, aber ich würde schon sagen, dass es ist nah der Null. Es ist nah der Null. Und wenn man ehrlich ist, ist es schon, es ist nicht unmöglich, es ist eher sogar wahrscheinlich, dass Donald Trumps Reise nach Moskau gehen wird in den ersten drei Monaten.
Alter, das wäre so verrückt. Das wäre so verrückt, Alter.
Ja, der hat da richtig Bock drauf. Und der weiß auch, dass auch die BRICS-Länder, also die wirtschaftliche Alternative zu den G7-Staaten, so Brasilien, China, Russland, die Iran, Indien, dass die auch keinen Bock mehr auf diesen Krieg haben. Ich weiß nicht, ob du Xi Jinpings Rede gesehen hast bei den BRICS-Dingern. Ich hab's mir offstream privat angeguckt, weil ich mir gedacht habe, okay, diesen Clusterfuck kannst du keinem Publikum antun. Und der hat eine flammende Rede zum Ceasefire gehalten. Der hat quasi sieben Minuten lang einfach nur appelliert, dass es da einen Waffenstillstand geben muss und dass dieser Krieg nicht weitergehen darf. Und hat dann die restlichen 8 Minuten über erneuerbare Energie gesprochen und dass China diesen Planeten grün machen wird.
Naja, es ist halt, Krieg ist schlecht fürs Geschäft, ne? Außer du bist in der Waffenindustrie.
Richtig.
Und selbst dann ist es nur weniger gut fürs Geschäft, also es ist gut fürs Geschäft, aber jetzt marginal, weil Waffen so oder so verkauft werden.
Ja, und China verdient an diesem Krieg nichts. Und das ist dann auch mitunter wahrscheinlich der einzige verfickte Grund, warum China so laut ist, da zu einem Waffenstillstand zu führen.
Ja. Und nicht so laut, wie man sich das wünschen würde, und besonders nicht so eindeutig, was so der Aggressor-Rhetorik ist, ne? Also wer hat angefangen und so, das machen sie natürlich nicht, weil sie noch Taiwan vor der Linse haben, ne? Ja. Das ist ja, das passiert ja nochmal. Das ist ja der nächste globale Hitzepunkt.
Oh Gott, Alter, hör auf.
Taiwan wird die nächste Psychose. Und das wird in den nächsten, ich meine, wann hat Xi Jinping das angekündigt? In den nächsten 9 Jahren?
Ja, nächsten 9 Jahren.
Sowas? Da die Wiedervereinigung mit Taiwan, ja gut, dann macht euch schon mal frisch, Alter.
Man kann natürlich nochmal
eine Grafikkarte kaufen.
Ey, man kann nur hoffen, weil ich habe letzte Woche einen Bericht gesehen aus Taiwan, die ja nun wirklich auch eine Entwicklung hingelegt haben. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. So, wenn du hast ja immer noch so ein paar alte Rotköpfe, die sich hinstellen und sagen, ja gut, Taiwan ist halt eine faschistische Diktatur und da haben sich die Nazis damals hin verzogen. Deswegen all in für die kommunistische Partei China da wieder für Ordnung zu sorgen. Ihr steckt noch so ein bisschen in den 80er Jahren.
Das ist ein bisschen in den 80er Jahren ist da ein bisschen untertrieben, Alter.
Da hat eine Liberalisierung der Gesellschaft stattgefunden und da sitzt kein faschistischer Autokrat mehr an der Spitze. Das ist schon eher einer westlichen Demokratie ähnlich.
Die Geschichte Taiwans allgemein sehr, sehr interessant. So diese Exilsache, ne? Da ist ja so ein chinesischer Exilpolitiker dann hin und
Nazi,
hat sich dann da verschanzt und das ist, also ist schon sehr, sehr interessant, das Ganze mal zu sehen. Ich will jetzt nicht zu viel Halbwissen verbreiten, weil wir heute allgemein, wir sind so eine Halbwissenfolge. Ich finde, wir haben heute so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Ich hätte ein bisschen mehr Quellen checken müssen, aber ich denke, wir haben heute so ein bisschen aus der Hüfte geschossen und deswegen ist das so die Halbwissenfolge heute.
Ja, Halbwissen, wir nennen es auch einfach Halbwissen.
Aber voll überzeugt.
Wir nennen es gänzlich überzeugt.
Aus voller Überzeugung Halbwissen verteilt. So ein Ding
ist das. Ja. Aber da hast du recht, dieser Kai Shek, der ist damals nach China, der ist damals in den taiwanesischen Bereich geflüchtet, während das vorher halt alles unter japanischer Besetzung stand. Also die Faschisten aus Japan haben ja Gesamtchina angegriffen. Dann gab es da dieses Bündnis zwischen Kommunisten und Faschisten, die Japan zurückdrängen. Und als das dann geschafft gewesen ist, haben dann die Kommunisten die Faschisten verdrängt. Und die sind dann nach Taiwan. Und seitdem, also wirklich seitdem, seit 1949, wollte China Taiwan platt machen. Und es waren immer die Vereinigten Staaten von Amerika, die gesagt haben, nee, also diese Leute bleiben bitte hier. Was natürlich auch nur strategisches Interesse bedeutet hat. Die komplette Handelsroute runter nach Australien ist unfassbar wertvoll. Und man möchte aus amerikanischer Sicht niemals zulassen, dass das irgendwie unter chinesische Kontrolle gelangt. Das war in den 50ern so, genauso wie es in den 80ern der Fall gewesen ist. Und jetzt mittlerweile hat man da auch man hat die Moral auf seiner Seite, weil die taiwanesische Bevölkerung sich liberalisiert hat die letzten 40 Jahre. Und weil dann natürlich so ein Überfahren von Taiwan insane beschissen ist. Ja, also das kannst du einfach nicht mehr bringen. Aber ich habe gelesen, dass da wohl, und das kann man nur hoffen, dass das passiert. Also legit, man kann das einfach nur hoffen, dass da kein kriegerischer Anschluss angestrebt wird, sondern dass man versucht, die Bevölkerung zu, in Anführungsstrichen, emanzipieren. Ne? Und das heißt dann assimilieren. Ne? Also man möchte so viel Werbung machen für China, dass die sich dafür entscheiden. Dass sie sich selbstständig entscheiden, sich China anzuschließen. Und das wird
so die Hongkong-Strategie. Die bisschen Hongkong-Strategie, ein bisschen mehr Gewalt aber. Bisschen mehr Unterdrückung der Proteste.
Ja, wo Hongkong wird da sehr viel unterdrückt. Und in Taiwan ist es noch nicht der Fall. In Taiwan will man dafür sorgen, dass die Proteste starten. Ne? Und das ist ja eine Strategie, die man normalerweise nur aus Amerika kennt. Ne? Was dann auch wieder ziemlich witzig wäre, wenn man da versucht, halt gezielt Gelder hinzuparken, dass eine liberal scheinende Bewegung in Taiwan sich stark macht für den Anschluss an China. Und dass man dann hofft, dass die taiwanesische Regierung diese Proteste niederschlägt. Gut. Bleibt abzuwarten. Alles ist besser als ein Full-on-Krieg. Ich glaube, wenn es da zu einer Invasion käme und Amerika die Versprechen hält, da dann dagegen zu halten, ja, dann holla die Waldfee, dann Prost Mahlzeit. Also da habe ich echt keinen Bock drauf.
Halte ich nicht für möglich tatsächlich. Aber ich bin auch, ich glaube da auch einfach, so weit kannst du nicht denken. Ne? Ein Full-on-Krieg mit zwischen Taiwan, China, mit USA in der Mitte, Digga, weiß ich nicht. Dafür habe ich letztens ein sehr unangenehmes Video gesehen, wie die nukleare Ausstattung der weltgrößten Wirtschaftsmächte ist. Und da willst du einfach auch nichts mit zu tun haben, Digga.
Gerade aus einer wirtschaftlichen Perspektive insane ausgestattet für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
Also ja, besonders weil sie halt ist. Genau das ist ja das Interessante, die einfache Entscheidung, die damals Amerika getroffen hat, unter der Prämisse, was China damals war, ne, unter wie Taiwan dann halt, also diese Exilsituation und dann, dass Amerika gesagt hat, nee, bitte nicht, das ist ja ein anderes Land gewesen. Ne? Ja. Irgendwer in China hat einfach gesagt, ja gut, Kapitalismus kann man auch steuern und das steuern wir jetzt mal, damit wir den maximalen Wachstum rausholen. Also Arbeitsrechte wollen wir halt auch nicht, das ist auch sehr gut. Deswegen ist das ein ganz anderes Land, das ist eine ganz andere Nation. Ne? Das ist, alles kommt aus China. Alles im Energiesektor, alles kommt aus fucking China. Technologie, überall ist made in China. Und made in China ist nicht mehr grundsätzlich schlecht. Made in China bedeutet nur grundsätzlich schlecht für die Arbeitnehmer vor Ort. Aber für dich?
Kommt auf allen, welchen Bereichen du arbeitest. Ne? Also die sind ja, gerade in den ländlichen Regionen sind die Arbeitsrechte immer noch unfassbar beschissen. Also da sprechen wir von 10 Stunden Arbeitstagen und mehr. Ne? Unter wirklich beschissener Bezahlung und bescheuerten Umständen. In dem ganz Lohndumping-Sektor, da ist China auch am Outsourcen. Also die Textilindustrie zum Beispiel, da gibt's in China so gut wie gar nichts mehr, weil da, das kann man sich, das hat dann eben auch was mit Liberalisierung zu tun, ne? Also wenn du eine wirtschaftliche Entwicklung im Alltempo hinlegst, dann werden auch die Bevölkerungszahlen immer so ein bisschen hungriger und wollen ein bisschen mehr Rechte haben. Und das hat man denen dann schon so ein Stück weit zugestanden, zumindest in den großen Ballungsgebieten. Aber ich meine, wir müssen ja nicht über die Uiguren in Xinjiang sprechen.
Ja, ja.
Wir müssen ja nicht darüber sprechen, dass es da Teile.
Redet übrigens keiner mehr drüber, ne? Das ist diese Umerziehungscamps, Alter, das ist komplett verschwunden.
Ja, seit da die UN rein ist vor ein paar Jahren, ne? So, die United Nations sind da vor ein paar Jahren rein und haben sich, das ist ja sowieso, diese Uigurenlager, da hört man im Westen so gut wie gar nichts drüber. Da weiß auch keiner drüber Bescheid, ne? Also die Leute denken, das sind irgendwelche Konzentrationslager überall in China und da sitzen dann Uiguren drin und man weiß überhaupt gar nicht, was das ist. Das Uiguren sind ja auch nichts anderes als in Xinjiang lebende Muslime, die assimiliert werden sollten. Also wo man dann nach der Wiedervereinigung Chinas gesagt hat, hey, ist schon ganz cool, dass ihr existiert, aber wir wollen halt, dass ihr Chinesen werdet. Und diese Umerziehungslager, die zielen ja auf einen kulturellen Völkermord. Also die zielen ja darauf, dass Sprache abgelegt wird, dass Religion abgelegt wird, dass man sich vollständig der chinesisch-kommunistischen Partei anschließt. Ne? Und dann sind das Indoktrinationslager, so Schuleinrichtungen quasi. Ne? Schuleinrichtungen mit Peitschenhieben. Und da tut man immer so ein bisschen so. Also China ist da sehr, sehr vorsichtig, die Propagandavideos so aussehen zu lassen, als ob die Uiguren da immer und ausschließlich freiwillig
als
drin wären.
Als würden sie in eine Schule gehen. Ja,
freiwillig. Also vor allem der Faktor Freiwilligkeit ist da sehr, sehr entscheidend. Und da gibt es einen interessanten BBC-Artikel zu, der darüber berichtet, als dann die United Nations-Leute da rein sind. Und die United Nations-Leute standen da, haben dann wirklich alle Leute gefragt. Und die haben die gesamten Uiguren in diesen Lagern, haben alle gesagt, nee, wir sind freiwillig hier. Und das ist natürlich, ich meine, natürlich sagen die, dass die freiwillig da sind. So, die Leute von den United Nations, die sind da fucking ein paar Wochen und dann verpissen die sich wieder. Und wenn die dann in die Kamera gesagt hätten, ja, nee, wir werden hier gezwungen. Das ist schon alles Zwang. Ansonsten kriegen wir auf die Finger. Ne? So, dann sind es nicht die United Nations Leute, die dann die Konsequenzen dafür tragen. Da ist dann sehr viel einfacher, wenn du dir vom Parteigenossen sagen lässt, nee, du sagst, dass du freiwillig hier bist und dann kriegst du vielleicht noch einen Keks. Ne? Das ist dann, ne, das ist dann einfach ein guter Trade-off. Aber in diesen Regionen sind natürlich die Arbeitsrechte komplett für den Sack. Ne? So, da müssen wir nicht drüber sprechen. Nicht umsonst sind da die westlichen Fabriken positioniert. So, man muss sich da ja keine Illusionen machen, dass Volkswagen schon, es hat schon einen Grund, warum die zwischen zwei dieser Arbeitseinrichtungen ihr Lager gebaut, ihre Fabrik gebaut haben. Ne? Weil ihr
Lager. Nee, doch, lass uns das Lager
nennen. Ja, man kann es auch Lager nennen. Ist ja auch, am Ende des Tages auch scheißegal. Ne? Aber
ach du meine Güte.
Da fehlt es einfach, ich glaube, im westlichen Bereich sehr an Aufklärung, dass man überhaupt gar nicht so wirklich weiß, was da passiert und wie die Geschichte ist. Ich meine, ist ja auch logisch, ne? Ist ja weit weg und ich glaube, auch niemand hat so wirklich damit gerechnet, dass die Mitte, Ende der 80er einfach ihren kompletten Kommunismus-Trip abblasen und sagen, wir nennen das jetzt Sozialismus mit chinesischer Charakteristik und gehen halt auf Welthandel. Da hat da keiner mit rechnen können.
Ja, und jetzt sind sie so krass, wie sie sind. Ne?
Ja, und die werden noch sehr viel krasser, weil die haben Anfang der 90er damit angefangen, sich zukunftsversprechende Technologien zu kaufen. Und es ist schon lange nicht mehr so, dass China nur noch Copy und Paste ist. Ist, wie du gesagt hast, ne? Chinas Produktion war ja in den 80ern dafür bekannt, dass sie einfach irgendwelche Sachen im Fernsehen gesehen haben und gesagt haben, das können wir auch, aber in günstiger und schlechter. Mittlerweile ist das nicht mehr so.
Also, das basiert so ein bisschen auf dem Stereotyp des Plagiats, ne? Also der, das kennt man, glaube ich, wenn man, ich habe das eine ganze Zeit extrem verfolgt, das kriegt man irgendwie selektiv ein bisschen, auch durch TV und so. Da geht's dann eher um die Tatsache, du kennst diese Sendung, ne? Deutsches Unternehmen geht mit Patentsanwalt über eine Messe und lässt einfach so ein paar chinesische Aussteller rauswerfen, weißt du? So kenne ich das. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch passiert, aber das ist eher weniger ein chinesisches Problem, das ist eher ein kapitalistisches Problem. Ja. Das macht auch Amazon, macht das auch. Das hat nichts mit den Chinesen an sich zu tun oder mit aus China kommt. Das hat, wenn ein Produkt erfolgreich ist, dann werden Leute darauf aufmerksam und wenn genug Leute darauf aufmerksam wurden, wird jemand kommen und sagen, ja, so ein Produkt in einer Variante haben wir auch. Und dann wird das halt mehr verkauft. Und da gibt's legit, bei Amazon gibt's eine eigene Kategorie für. Die haben ein System daraus gemacht. Also auf Chinesen kannst du das schon lange nicht oder auf die chinesische, das chinesische System kannst du das schon lange nicht mehr so projizieren, weil Amazon nennt es dann einfach bei Amazon. Also,
ja.
Das ist schon crazy.
Ja, ja. diese ganzen Eigenprodukte sind ja nichts anderes als Copy- genau. und Paste-Dinger.
Plagiate. Man könnte Plagiate sagen.
Oder man ist sich eben darüber im Klaren, dass es halt sowas wie Plagiate gar nicht gibt, weil es sowas wie eigenständige Erfindungen nur noch bedingt gibt. Ja. Also weil Apple halt und Samsung halt beide gesagt haben, hey, guck mal, die chinesischen Produkte sind alle so scheiße und die können halt nichts mal, also Huawei kann nichts anderes als kopieren und die kopieren seit Jahrzehnten unsere Scheiße und dann haben Huawei die halt so ein Triple-Fold-Handy auf den Markt gebracht und haben gesagt, ja, ist halt scheiße, will auch keiner, aber wir wollten euch nur zeigen, dass wir halt, wenn wir wollen, drücken wir einen Knopf und wir pissen auf eure Technologie.
Ne? Ja, und das ist eine veraltete Perspektive so. Also alles, was so beispielsweise in der E-Mobilität stattfindet, unabhängig von den Strafzöllen natürlich und auch abhängig von einigen globalen Faktoren, verzögert sich das mehr oder weniger, was ich jetzt behaupte. Aber meine Behauptung ist, es wird nicht mehr lange dauern, bis chinesische E-Mobilität den europäischen und amerikanischen, also europäisch auf jeden Fall, amerikanisch, I don't know, europäischen Markt überfluten wird. Man kann sich das, glaube ich, noch nicht vorstellen. Ich habe letztens ein Auto-Review rausgeholt, ne, geguckt. Ich krieg regelmäßig Carwow, gucke ich regelmäßig, ne?
Ja.
Carwow einfach. Das ist sehr, sehr unterhaltsam für mich. Da komme ich die neuen Fahrzeuge, wenn da neue Fahrzeuge rauskommt, jetzt kommt beispielsweise ein neuer 1er BMW raus, ne? Und das ist das kleinste Modell, was man bei einem BMW irgendwie haben kann. Der 1er, ne? Klein, Stadtflitzer, aber irgendwie auch schon, ist ein bisschen größer geworden, aber damit fängt man was an. Der fängt an bei 41.000. 41.000 ja. Euro. Oder bei, sagen wir mal, Grund, 40.000 Euro fängt der an. Bei 40.000 Euro für das kleinste Modell aus der Reihe. Und wenn man solche Preise hört, dann ist einem, Bruder, dann denkt man an Robert Habeck, der 2019 gesagt hat, der den deutschen Autobauern gesagt hat, ey, wenn ihr bis 2025 nicht Modelle auf den Markt bringt, die 20.000 Euro kosten und sich in dem Preissegment bewegen, dann geht ihr Bruch.
Ja.
Und Spoiler Alert, er hatte recht, es wird so passieren. Denn das, was aus China kommt, da werden es 40.000 Euro, da kriegst du einen oberen Mittelklassewagen.
Soll ich dir sagen, was
das ist? Das ist nicht der scheiß Einstieg, Digga.
Weil soll ich dir sagen, was das Witzige daran ist? Ja. Da helfen doch Faschisten den Kommunisten. Es gab ja vor ein paar Jahren diese Abmachung zwischen Ungarn und der Europäischen Union, dass die Fabriken Chinas, die in Ungarn gebaut werden, sich nur für den öffentlichen Nahverkehr drehen. Also da dürfen nur E-Busse gebaut werden. Mhm. Und seit Viktor Orban da ist, sagt er, nee, also hier ist halt Ungarn first, ne? Also die Angebote der Chinesen sind sehr schmackhaft und jetzt ist halt nicht nur geplant, sondern die sind schon an der Umsetzung, dass halt Build Your Dream, die Nummer 1 Elektroauto- und Batteriefirma Chinas, dass die halt richtig in Ungarn bauen. Also so,
wir sprechen... Und dann Spoiler-Alert, dann bringen die Strafzölle nichts mehr.
Weil dann sprechen wir von ungarischen Unternehmen unter chinesischer Leitung.
Ja.
Und dann herzlichen Spaß. Viel Erfolg dabei, den Binnenmarkt so auszuhebeln, dass du sagst, das sind aber Chinesen. Wird nicht funktionieren.
Nee.
Da bist du halt gefickt, ne, als europäischer Autohersteller. Weil man muss ja sagen, ne, es ist so ein bisschen auch selbst verschuldet. Also
die haben es auch verdient,
Es ist nicht so, die armen europäischen Automobilhersteller, haben nur mal einfach verschlafen. Und man muss ja auch so ein bisschen an die Zukunft denken und vor allem, man muss auch daran denken, dass sich halt ein Auto niemand leisten kann. Also, wenn du sagst, so ein fucking 1er BMW kostet 40.000, wer soll denn sich das kaufen? 40.000, wer?
Ne, es wird immer Leute geben, die das kaufen, aber nicht für den Preis das kleinste Modell. What the fuck?
Ja.
So, das ist halt irre. Das ist Wahnsinn.
Ja, komplett, das ist komplett Wahnsinn. Verrückt, Alter. Und in diesem Sektor, ne, also der chinesische Aufbau in Europa oder auf diesem Planeten, die Übernahme, wäre Donald Trump auch. Also Donald Trump verliert da seinen Verstand bei. Und der wird Kurzschlussreaktionen handeln. Es ist alles so ein bisschen verknüpft. Geopolitik ist echt für den Arsch. Derzeit, wir leben echt in einem verfickten wilden Westen, Mann. egal wo du hinschaust, ne, auch diese Hafenkolonialisierung in Afrika, die da stattfindet, ne, es ist crazy, was auf diesem Planeten passiert und wie wenig wir eigentlich davon mitbekommen, so aus unserer deutschen Perspektive, solange die fucking Lindenstraße noch läuft. Aber mein lieber Scholli, mein lieber Scholli.
Das einzig Positive, an dem ich mir aktuell bei der US-Wahl festhalte, ist die Realität, die ich mir vor Augen halte, für den Fall, dass Donald Trump verliert, ist er dann. Dann wird er wahrscheinlich nicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht nochmal wieder antreten, weil 2029 wäre er 82 Jahre alt und der baut er jetzt schon massiv ab. Ne? Also der ist ja jetzt schon, kann ja kaum mehr eine Fritteuse bedienen. Es ist wirklich, es baut er massiv ab, sehr, sehr schnell. Und damit ist es durch dann. Ich glaube allerdings, dass die Republikaner too far gone sind. Ne? Die Republikanische Partei ist ja nicht mehr die Republikanische Partei, es ist die Donald-Trump-Partei. Der hat ja alles ausgeschaltet, für das Republikaner ursprünglich mal standen, im Zusammenhang ihrer ursprünglichen Werte. Ne? Der hat das ja einfach ausradiert, weil er mit seiner erfolgreichen Politikart, wenn man das so nennen kann, halt dann einfach den republikanischen Markt übernommen hat. Gibt es da keine Alternative zu.
Ich habe einen witzigen Kommentar gelesen über die für so Deutsche, die die amerikanische Parteilandschaft verstehen wollen. Du hast bei den Republikanern, hast du von AfD bis SPD alles sitzen und bei den Demokraten hast du von CDU bis Grüne alles sitzen. Also da hast du insane Überschneidungen. In einer
Partei.
Also du hast da wirklich einen Großteil der amerikanischen Politiker, die könnten either or sein. Das ist nicht so, dass man sagt, die unterscheiden sich so gravierend voneinander, dass da klare Abgrenzungen zu machen sind. Nee, so lustigerweise, weil den kennen wir dann. Aber Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, Digga, wenn du jemanden fragen würdest, welcher Partei gehört Arnold Schwarzenegger an, so könnte ja keiner beantworten. Weiß man einfach nicht. Könnte beides sein.
Ist Republikaner übrigens.
Ist Republikaner, der sich aber für Kamala Harris ausspricht.
Ja, weil er halt kein Donald Trump-Republikaner ist. Ja. Er ist halt Republikaner und er sieht, dass der auch den Verstand verliert. So, das ist Wahnsinn. Und die einzige, und das ist halt jetzt denken wir mal ein bisschen weiter. Was passiert denn, wenn Donald Trump irgendwann nicht mehr als Präsident kandidieren kann? Wer soll denn dann kommen? Elon Musk kann nicht kandidieren, weil er zumindest laut jetziger Verfassung keine Möglichkeit hat, weil er kein American-born Citizen ist.
Ja.
Er kommt ja aus Südafrika. Die einzigen Chancen, die da noch bestehen, ohne dass man irgendwie auf Ron DeSantis zurückfällt. Komm mal, Ron DeSantis, der alte Couchficker, Digga. Oder nee, das war nicht Ron DeSantis. Ron DeSantis ist irgendein anderer Ficker. J.D. Vance kannst du auch vollkommen vergessen, das ist der Couchficker.
Ja.
Absolut.
J.D. Vance ist der Couchficker, der andere ist der Transmenschen existieren nicht, Ficker.
Ja, das ist Ron DeSantis. Also, das ist einfach, das sind ja keine Optionen. Das ist ja keine Option. Weißt du, was dann passiert? Dann werden wir die erste Monarchie in Amerika sehen. Weil, weißt du, was passiert? Die scheiß Trumps kommen dann, die Jüngeren. Weißt du, die Trump Junior wird sich dann aufstellen lassen, weil er ist ein Trump. Weil da, wenn die Leute Trump hören, werden sie dann wieder ein bisschen feucht in der Hose werden.
Die sind ja jetzt schon feucht, wenn die Bilder sehen. Kriegst du mit, wie die den Sohn von Donald Trump, wie die den huldigen?
Nee, das zum Glück nicht. Da bin ich das nicht ganz verrückt, so tief
drin. Da gibt's so Bilder, wie der im Anzug dasteht und so eiskalt guckt. Ne? Also wie so ein Serial Killer guckt der. So dieser kleine junge Mann. Dieses kleine junge Wesen.
Das kleine Faschoschwein, Digga. So
und dann steht oben drüber: You should not have tried to shoot his father just in front of him. Und so, ey, What? Es ist crazy, wie er den huldigt. Der hat cringe, noch, ihr habt noch nie einen Alter. Satz von dem gehört. Ihr habt keine Ahnung, wer das ist.
Ich muss mir immer vorstellen, stell dir mal vor, der amerikanische Wahlkampf würde in Deutschland so stattfinden. So die Leute würden mit dem aber noch nicht mit Friedrich Merz. Die Leute würden doch nicht ein Bild von Friedrich Merz hochladen und dann sagen, deutsche Wirtschaft, ihr hättet euch nicht mit Mr. Burns anlegen sollen. Der weiß nämlich, wie man Atomkraftwerk verwaltet.
Doch, genau das passiert. Hast du die letzte Veranstaltung gesehen?
Ja, gut, also ich warte jetzt mal ab. Es kann sein, dass das gerade passiert, aber ich fokussiere mich gerade auf den amerikanischen, auf die amerikanische
Psychose. Ich schicke dir nur mal ein Bild von letzter Woche.
So, was haben wir denn hier? Was ist denn das Bild? Ja, das ist also ja, das ist also da würde ich aber auf jeden Fall auch sagen, nee.
I don't fucking know, sagen, nee. Wo ist der Unterschied zu Amerika?
Ja, dass ich, also wer auf einer Bühne steht, ich gucke mir gerade ein Bühnenbild an, wo ein riesiges Kanzler Plakat in mit rot schwarz-rot-gold im Hintergrund passiert und einzelnen Leuten, die ebenso ein kleines Plakat in der Hand haben, vom maßgeblich junge Leute, die dann Kanzler rufen. Alter, jeder davon wird bezahlt. Ich sage das einfach, jeder davon wird bezahlt, weil jemand, der unter 40 ist, unter 40 und Friedrich Merz gut findet, der wird dafür bezahlt, dass er ihn gut findet. Ganz einfach. Ja. Ansonsten hast du irgendein geistiges Problem oder so, dann bist du irgendwie mental health technisch irgendwie nicht gut aufgestellt. Es gibt keinen Grund für jemanden unter 40, Friedrich Merz zu endorsen. Es gibt keinen Grund dafür.
Wenn du dir die Leute an der Bühne anschaust, wirst du feststellen, dass da viele junge Frauen sind. Nenn mir mal bitte einen Grund für eine junge Frau, Friedrich Merz auch nur im Ansatz zu endorsen.
Naja, ich würde ja schon viel lieber in der Küche stehen, als hier gerade auf der Bühne. Das ist so ein Grund vielleicht.
I don't fucking know, I don't fucking get it. Aber wir sind in Amerika, guck mal, das Ding ist, du kannst ganz genau sagen, wie die nächste Wahl ablaufen wird, auch in Deutschland. Fucking, die CDU ist Vorreiter für diesen ja in Österreich schon angekommenen amerikanischen Wahlkampf. Postfaktisch haben mittlerweile alle begriffen. SPD wird mitziehen, die Grünen werden mitziehen. Die einzigen, die sagen, dafür sind wir uns zu fein, sind dann die Linken und die landen da bei 1,3%. Und dann stehen wir da mit Friedrich Merz als unserem Kanzler, der dann, oh Gott, das wird eine Katastrophe. Ich will aber das Ende des Podcasts noch nutzen, um dir eine Entwarnung zu geben. Also erstmal, erstmal hier, das sind schöne Bilder. Einfach nur, dass wir auf was Gutem enden.
Dave Batista.
Batista ist zum Wählen gegangen und Batista hat sich nicht beeinflussen lassen von dem Shit-Talk anderer Leute, sondern ist halt ganz selbstbewusst mit seinen 120 Kilo Trockenmasse und einem Shirt, wo draufsteht, Her Body, Her Choice, zum Wählen gegangen. Kann man sich dann auch denken, wen er gewählt hat. Nicht Donald Trump.
Ja.
Ja. Ne? Und dann muss ich dir auch noch eine Warnung geben. Ich möchte natürlich nicht, ich habe so gelacht, ne? Ich möchte nicht, dass das jüdische Volk ausgelöscht wird.
Oh Gott, mein Gott, dieser, also also die Leute verlieren einfach ihren Verstand, ne? Die verlieren einfach ihren Verstand. Ich habe diese Frage gelesen, habe gedacht, hä, was willst? Da ist so ein Typ gekommen und er hat gesagt, na ja, Karl, der will übrigens, dass das jüdische, was? Also was glauben die Leute?
Was ist denn los? Der hat schon zwei Videos gemacht. Ne? Denk bitte nicht, dass ich das irgendwie on-stream geguckt hätte. Wir sprechen da von so einem, der so, weißt du, ich krieg's nur mit, weil der mir auch mehrere E-Mails geschrieben hat, selbstverständlich.
Oh
ne?
Mein Gott.
Und da hast du, es gibt natürlich eine sehr, sagen wir mal, Israel-freundliche Bewegung in Deutschland, die das alles ganz cool findet, was da gerade passiert. Und die machen natürlich Stimmung, insbesondere gegen Weiße, die sich da solidarisch zeigen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber da wurde auch gegen Philo hatte so ein Palästina-Jersey im Stream an und wurde dann direkt als Philo möchte das jüdische Volk ausrotten.
Oh ja, die sollen sich alle ficken gehen, diese Trottel, Alter.
Und ich sag dir,
das sind so komplett ideologische Idioten, Mann.
Ich möchte wirklich nur dir nochmal hier versichern, ich bin kein Antisemit.
Ich hab den so auseinandergenommen. Ich hab den gesehen. So in die Fresse gehauen.
Ich hab's gesehen, so, ich hab mega gelacht. Aber weil manchmal, kennst du das, wenn man sich manchmal wünscht, dass man sieht, wen man da durchredert?
Hm.
So, den Wunsch kann ich dir erfüllen. Hier, bitteschön, mach mal. Das ist die Person. Und die hat natürlich insanes Interesse derzeit. Die hat auch keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die da. Also, das ist es witzig, aber der hat eine E-Mail, eine Geschäfts-.
Das ist eine Psychose. Das ist
der, nee, das auf, ist, da hat. Er hat eine Geschäfts-E-Mail an mich geschickt, an meine Firmen-E-Mail, wo er meinen Chef darüber informierte, dass ich Israel ausrotten möchte und das jüdische Volk auslöschen. Und ein Nationalsozialist sei. Und dann dachte ich mir, okay. Ich weiß nicht, ob das Neuigkeiten sind, aber es ist, ich bin nicht in einem, also ich habe keinen, Isa ist mein Vorgesetzte.
Und was hat Isa dazu gesagt?
Die hat mich gekündigt natürlich, sofort. Dein unreflektierter Judenhass geht hier nicht. Das wollen wir mal festhalten.
Wenn Flitzpiepe eine Berufung ist, Alter, wirklich. Wenn Flitzpiepe eine Berufung ist. Ja. Ganz ehrlich.
Nur in Warnung, du hast recht. Bei mir ist diese Lücke in meinem spärlichen Oberlippenbart noch nicht zugewachsen. Der nationalsozialistische Bart ist noch nicht da. Und ich habe natürlich absolut überhaupt gar nichts gegen irgendeine Ethnie, Religion oder sonst irgendwas auf diesem Planeten. Ich finde Religion Leute, grundsätzlich scheiße. Da sind wir uns ja auch einig. Aber das ist bei mir noch nicht auf einem Level, dass ich mir deren kulturelle oder tatsächliche Auslöschung wünsche.
Ich sag dir, wie es ist, Alter, die Leute bereit sind zu gehen, das ist dieses Fußballmannschaftsding, ne, ja, über das wir auch immer gesprochen haben. Wenn du über meinen Verein sprichst, Alter, zu was die Leute bereit sind, zu sagen und zu tun, wenn es um diese Mentalität geht, ist einfach unglaublich. Es ist unfucking fassbar. Aber ich bin gottlos auf Mutter gegangen. Ne? Keine Ahnung, ob der sich danach noch da wirklich ein kurzes Gespräch bei seinen Eltern gehabt, um da kurz nochmal zu sagen, ob alles okay ist. Also wirklich, das ist, ich habe das noch in Erinnerung und ich fand das jetzt aber nicht erwähnenswert genug, um dich darauf anzusprechen, weil das so eine Psychose war.
Holy, ich habe es erwähnenswert genug gefühlt, weil ich es, wie gesagt, gesehen habe und weil ich sehr gelacht habe. Also ich habe sehr gelacht. Alter.
Also das war wirklich, das ist wirklich.
Ey, falls ihr diesen Podcast gerade jetzt hört, ne, also das vielleicht zum Ende nochmal, falls ihr jetzt gerade, wenn ihr auf die Uhr guckt und es ist 0 Uhr, weil ihr euch denkt, hey, Alman Arabica, es ist 0 Uhr, ist Alman Arabica Zeit, schaltet doch jetzt mal auf twitch.tv/stay, da werde ich auch sein, weil da werden nämlich heute Abend die Wahlen begleitet. Ne? Du machst doch wieder so einen Sonder...
Ja, ich mache ja Wahl und in zwei Etappen. Ich mach's einmal heute, also für den Fall, dass ihr es heute hört, also die Podcast-Folge kommt 0 Uhr raus.
Ja,
weil ihr es jetzt 6 hört. Ab 6 Uhr morgens bin ich live. Am 6. ab 6 Uhr kann man sich merken, macht man noch eine 6 hinten dran, dann ist man auf der richtigen Adresse. Am 6. um 6 Uhr morgens bin ich live und dann gucken wir, die Wahllokale schließen. Das letzte Wahllokal schließt in Alaska um 7 Uhr morgens. Und dann wird angefangen, Stimmen auszuzählen und wir werden einen begleitenden Stimmenauszählstream machen. Also da wird es ein bisschen dauern und dann werden die Stimmen ausgezählt und dann wird über kurz oder lang vielleicht feststehen, wer gewinnt. Ja. Also wenn ihr das hier hört, dann könnt ihr da gerne vorbeikommen. Früh ist auch schon tatsächlich, wir sind ganz früh da am Start. Und dann werden wir mal gucken, wie dieser Fiebertraum ausgeht, Alter. Wie dieser Fiebertraum ausgeht, das ist wirklich wild.
Ja, ich kann wirklich nur sagen, es ist, man hört das jedes Mal, aber man hört jedes Mal irgendwie auch so ein bisschen zurecht, dass es eine Schicksalswahl ist.
Diesmal ist es wirklich so, ja.
Diesmal ist es, glaube ich, tatsächlich so eine kleine Schicksalswahl. Wir haben noch gar nicht über die Bedrohung, über die reale Bedrohung eines Bürgerkriegs in Amerika gesprochen. Das werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche begleiten, sollte sich da irgendwas geben. Ich hoffe, dass nächste Woche ein ereignisloser Podcast sein wird und wir nicht hier so eine Sondersendung machen müssen. Ich hoffe, dass einfach alles gut ausgeht, Kamala Harris gewinnt, Donald Trump sich verpisst und die Sache ist geritzt. Aber da werden wir nächste Woche schlauer sein. Oder morgen.
Genau. Ja, ich danke dir erstmal für deine Zeit.
Ich danke dir.
Und wir danken euch für eure Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt stabil, bleibt wirklich, verliert nicht den Verstand. Verliert nicht den Verstand. Es wird schon alles werden. Es wird schon alles werden. Ne? So heißt die Folge heute. Es wird schon alles werden. Ne? Gut. Bis nächstes Mal. Ciao.
Today we have two very special guests on our program, introducing Lem hey. And Lime.
Hello.
For Starry Lemon Lime Soda.
Thanks for having us.
What is Starry Lemon Lime Soda?
It's a crisp, clear burst of lemon lime flavor, and it's caffeine free.
Between us, one of you must be a little more important to Starry than the other. Who is it?
We're both important.
So we could just as easily be Starry Lime Lemon Soda.
No, that doesn't sound right.
Ooh, I like it.
So you saying hip-hop could be hop-hip?
Works for me.
Starry Lemon Lime Soda. Starry hits different.